Der Podcast Steuerrecht. Aktuelles aus dem Steuerrecht, präsentiert vom Finanzgericht Münster.
Hallo und herzlich willkommen zum Podcast des Finanzgerichts Münster, heute für den Monat April 2023. Ich bin Sascha Bleschig und gehöre zum Presseteam des Finanzgerichts. Heute geht es um das sehr praxisrelevante Thema der Verfassungsmäßigkeit von Aussetzungszinsen, genauer gesagt zur Höhe der Aussetzungszinsen. Zur Höhe der Aussetzungszinsen gibt es eine neue Entscheidung des Finanzgerichts Münster. Es hat das Aktenzeichen 6K2094 aus 22E. Entschieden hat der 6. Senat des Finanzgerichts Münster. Deshalb ist heute anwesend Vera Niestegge, die nicht nur Mitglied des 6. Senats ist, sondern auch zum Presseteam zählt. Also die besten Voraussetzungen dafür, uns heute den Fall näher zu bringen. Hallo Vera.
Ja, hallo Sascha.
Vera, in eurem Fall ging es um ADV-Zinsen.
Ja, genau. Darum ging es und vielleicht kann ich ja kurz mal was zum Sachverhalt sagen. Also unser Kläger, der hatte vor einiger Zeit schon mal einen Rechtsstreit mit dem Finanzamt geführt. Und im Rahmen dieses Streits hatte er die Aussetzung der Vollziehung beantragt und die wurde ihm auch gewährt. Dabei muss man sagen, dass es doch um einen recht hohen Steuerbetrag ging, der damals ausgesetzt wurde. Schlussendlich haben sich der Kläger und das Finanzamt dann hier vor dem Finanzgericht verständigt. Damit hat dieser alte Rechtsstreit geendet und der Kläger hat nur teilweise Recht bekommen. Er musste also im Ergebnis einen Teil der ausgesetzten Steuern noch nachzahlen. Und für diese nachzuzahlenden Steuern hat das Finanzamt nach § 237 AO die sogenannten Aussetzungszinsen festgesetzt, und zwar 0,5% für 78 Monate. Der Zinslauf erstreckte sich dabei über die Jahre 2014 bis 2021.
Das klingt mir so, als wenn es um einen sehr hohen Zinsbetrag ging.
Ja, genau. Es ging um einen höheren vierstelligen Betrag. In dieser Höhe sind die Zinsen angefallen und wahrscheinlich war das auch ein Grund, warum der Kläger dann gegen diesen Zinsbescheid wieder Einspruch eingelegt hat und sich zur Begründung seines Einspruchs auf ein Verfahren berufen hat, das zu dieser Zeit beim Bundesverfassungsgericht zu der Frage anhängig war, ob die sogenannten Nachzahlungszinsen im Sinne des § 233 AO hinsichtlich ihrer Höhe verfassungsgemäß sind. Und weil sich der Kläger dann eben auf so ein anhängiges Verfahren beim Bundesverfassungsgericht berufen hat, hat das Finanzamt den Einspruch des Klägers erst einmal ruhend gestellt, um abzuwarten, wie dieses Verfahren ausgeht.
Das Bundesverfassungsgericht hat dann im Juli 2021 zu den Nachzahlungs- und auch zu den Erstattungszinsen entschieden. Also diese Nachzahlungszinsen entstehen bei der Verzinsung von Steuernachforderungen. Und die Erstattungszinsen genau umgekehrt dann bei der Verzinsung von Steuererstattung. Wie bei den ADV-Zinsen beläuft sich der Zinssatz auf 0,5% Zinsen pro Monat. Das Bundesverfassungsgericht hat im Juli-Beschluss entschieden, dass für Erstattungszinsen und für Nachzahlungszinsen die Höhe des Zinssatzes von 0,5% Zinsen im Jahr 2014 tatsächlich verfassungswidrig ist. Und dabei ist das Bundesverfassungsgericht wie folgt vorgegangen. In einem ersten Schritt hat es geprüft, ob eine Ungleichbehandlung vorliegt. Und zwar hat es verglichen die Personen, die Zinsen zu zahlen haben auf der einen Seite und die Personen, die keine Zinsen zu zahlen haben auf der anderen Seite. Und zwischen diesen beiden Personengruppen hat es im ersten Schritt eine Ungleichbehandlung gesehen. Und zur Prüfung dieser Ungleichbehandlung kannst du, Vera, uns gleich noch etwas Genaueres sagen. Jedenfalls hat das Bundesverfassungsgericht dann im zweiten Schritt geprüft, ob diese Ungleichbehandlung gerechtfertigt ist. Und erst auf dieser zweiten Stufe hat es eine solche Rechtfertigung, einen solchen Rechtfertigungsgrund dann abgelehnt. Vor allem hat der Gesetzgeber nach Auffassung des Bundesverfassungsgerichts bei dem monatlichen Zinssatz von 0,5%, also 6% jährlich, nicht realitätsgerecht typisiert, weil nämlich die Zinsen anhaltend unterhalb von 6% jährlich lagen, waren sie nicht realitätsgerecht. Damit war die Ungleichbehandlung nicht gerechtfertigt. Das Bundesverfassungsgericht hat dem Gesetzgeber allerdings noch Zeit gegeben, die Regelung zur Zinshöhe anzupassen. Erst für Jahre ab 2019 kommt es zur Unanwendbarkeit der Vorschrift. Insoweit war der Gesetzgeber verpflichtet, eine Neuregelung bis zum 31. Juli 2022 zu treffen. Und diese Regelung sollte sich eben rückwirkend auch auf die Zeiträume ab dem Jahr 2019 erstrecken, soweit man nicht entgegenstehende bestandskräftige Verwaltungsakte hatte. Und dieser Verpflichtung ist der Gesetzgeber mittlerweile auch nachgekommen.
Genau, und in diesem Beschluss, den du jetzt hier uns ja ausführlich dargestellt hast, da ging es ja eigentlich nur um die Frage der Verfassungsmäßigkeit der Nachzahlungszinsen. Und in einem sogenannten obiter dictum, das ist quasi ein Nebensatz zur Hauptentscheidung, hat das Verfassungsgericht aber auch noch kurz etwas zu den anderen Zinsen, also zu den Aussetzungszinsen oder den Hinterziehungszinsen gesagt. Es hat da nämlich festgestellt, dass diese ganzen Ausführungen zur Verfassungswidrigkeit der Nachzahlungszinsen nicht auf die Aussetzungszinsen übertragbar sind. Und als das Verfahren vor dem Bundesverfassungsgericht dann beendet war, hat das Finanzamt den Kläger unter Hinweis auf dieses obiter dictum gebeten, seinen Einspruch zurückzunehmen, weil es eben davon ausgegangen ist, dass sich daraus ergibt, dass die Aussetzungszinsen der Höhe nach nicht verfassungswidrig sind. Der Kläger ist dieser Bitte aber nicht nachgekommen und das ist ja auch sein gutes Recht. Er hat den Einspruch nicht zurückgenommen, sondern daran festgehalten und die Auffassung vertreten, dass die Aussetzungszinsen der Höhe nach verfassungswidrig sind und speziell der Zinssatz zu hoch ist und gegen Verfassungsrecht verstößt. Das Finanzamt war aber natürlich weiterhin anderer Ansicht und hat dann eine Einspruchsentscheidung erlassen und den Einspruch als unbegründet zurückgewiesen. Und hiergegen hat der Kläger dann Klage erhoben, über die wir in unserem Urteil entschieden haben.
Ja, Vera, bevor wir jetzt zu eurem Urteil kommen, kann ich ja noch mal kurz zu einem ganz verwandten Thema etwas sagen, was im Moment die Praxis auch sehr beschäftigt. Da geht es nämlich nicht um die Verfassungswidrigkeit der Nachzahlungs- oder Erstattungszinsen, nicht um die Verfassungswidrigkeit eures Themas, nämlich der ADV-Zinsen, sondern um die Verfassungswidrigkeit von Säumniszuschlägen. Diese Säumniszuschläge, die entstehen ja Kraft Gesetzes. Gerät jemand in Zahlungsverzug, dann hat er Säumniszuschläge zu bezahlen und zwar automatisch und in einer Höhe von 1% monatlich und damit 12% jährlich. Und ob diese Bemessung der Säumniszuschläge in Höhe von 1% monatlich verfassungskonform ist, auch das wird unterschiedlich beurteilt. Der Bundesfinanzhof hat bei vorläufiger Prüfung entschieden, dass das wohl zu hoch sei. Allerdings, wie gesagt, das war nur eine vorläufige Prüfung in einem sogenannten ADV-Verfahren, Aussetzung der Vollziehung. Jetzt hat es aber gerade in jüngster Zeit zwei Hauptsacheentscheidungen des 7. Senats des Bundesfinanzhofs gegeben und danach besteht nach Auffassung des 7. Senats des Bundesfinanzhofs kein Zweifel mehr daran, dass die Säumniszuschläge verfassungskonform sind. Der 7. Senat meint nämlich, dass die Erwägung des Bundesverfassungsgerichts zu den Erstattungszinsen, zu den Nachzahlungszinsen nicht übertragbar seien. Der Bundesfinanzhof steigt hier schon auf der ersten Stufe der Prüfung aus. Alle Säumigen werden gleich behandelt, weil eben alle Säumigen die Säumniszuschläge in Höhe von 1% zu zahlen haben. Es fehlt also hier schon an einer Ungleichbehandlung und wenn es an einer Ungleichbehandlung fehlt, dann braucht man nicht mehr den zweiten Schritt der verfassungsrechtlichen Rechtfertigung zu prüfen. Soweit zu den Säumniszuschlägen. Und jetzt kommen wir zu eurer Entscheidung. Da geht es nämlich um die ADV-Zinsen. Da gibt es noch keine höchstrichterliche Rechtsprechung zu.
Nee, so eine Entscheidung gibt es dazu noch nicht. Es gab auch, soweit wir wissen, aktuell keine anhängigen Revisionsverfahren beim BfH mehr zur Frage der Verfassungsmäßigkeit der Höhe der Aussetzungszinsen. Es gab nur ein Urteil des FG München vom 7.9.2022 unter dem Aktenzeichen 15K358/22, in dem die Kollegen entschieden haben, dass die Aussetzungszinsen der Höhe nach nicht verfassungswidrig sind. Dabei haben sie sich auch auf den Beschluss des Bundesverfassungsgerichts bezogen, den du ja eben schon ausführlich dargestellt hast.
Soweit zu den Verfahren. Vera, kannst du vielleicht nochmal deutlich machen, wie der Kläger seine Klage bei euch begründet hat?
Ja, der Kläger bei uns hat im Grunde die Aufhebung der Zinsen begehrt, die ab dem Jahr 2019 angefallen sind. Denn auch das Verfassungsgericht hatte ja die Nachzahlungszinsen erst ab dem Jahr 2019 für quasi unanwendbar erklärt. Vorher wurde das ja noch weiter gebilligt. Der Kläger hat dann verschiedene Argumente vorgetragen. Er hat sich erst einmal darauf berufen, dass auch in der Literatur, in Aufsätzen oder Kommentarmeinungen teilweise die Auffassung vertreten wird, dass einfach 6% Zinsen jedenfalls ab dem Jahr 2019 verfassungswidrig, weil einfach zu hoch sind. Inhaltlich hat der Kläger einen Verstoß gegen den allgemeinen Gleichheitssatz des Artikel 3 gerügt und vorgebracht, dass Aussetzungszinsen in Höhe von 6% nicht mehr im Verhältnis zu den Zinsen stehen, die am Kapitalmarkt ab 2019 erzielt werden konnten oder die man dort eben selbst zahlen musste. Außerdem hat er das System der Zinsen insgesamt kritisiert. Die Nachzahlungszinsen betragen nach der Neuregelung im Gesetz seit 2019 ja nur noch 1,8% jährlich, während die Aussetzungszinsen weiter 6% jährlich betragen. Insgesamt hat der Kläger aber auch gerügt, dass sich durch die hohen Zinsen manche Steuerpflichtigen die Aussetzung der Vollziehung einfach gar nicht mehr leisten können und daher gezwungen wären, sich an die Banken zu wenden. Dabei muss man aber berücksichtigen, dass die Banken den Steuerpflichtigen nicht unbedingt gerne Kredite für Steuerschulden geben, auch wenn die Zinsen dort niedriger waren. Und zu guter Letzt hat sich der Kläger dann auch noch auf die BfH-Entscheidungen zu den Säumniszuschlägen berufen, die du ja eben auch schon kurz dargestellt hast, wo ja zwischendurch auch durchaus die Ansicht vertreten wurde, dass Zweifel an der Verfassungsmäßigkeit bestanden.
Ja, und ihr habt diese ganzen Argumente nicht für überzeugend gehalten?
Nein, das haben wir nicht. Der Senat hat sich den Argumenten des Klägers jetzt letztendlich nicht angeschlossen, sondern die Klage abgewiesen. Denn bei der Prüfung der Grundrechte muss man einfach ein sehr strenges Prüfungsschema beachten. Das hast du ja eben auch schon angerissen. Es ging ja hier speziell um Artikel 3 Absatz 1 Grundgesetz. Darin steht ja, alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich. Das ist ja erstmal ein relativ unspezifischer Satz. Die Rechtsprechung hat sich also bemüht, daraus eine Prüfungsstruktur zu entwickeln. Und die lautet, Artikel 3 Absatz 1 verbietet die Ungleichbehandlung von wesentlich Gleichem und die Gleichbehandlung von wesentlich Ungleichem. Man muss also erstmal zwei Vergleichsgruppen finden, die wesentlich gleich oder wesentlich ungleich sind. Und erst auf der nächsten Stufe ist dann zu fragen, ist die Ungleichbehandlung gerechtfertigt und regelmäßig reicht dafür ein schlichter sachlicher Grund. Und nur in ganz speziellen Fällen muss man strenger an die Prüfung herangehen und eine sogenannte Verhältnismäßigkeitsprüfung durchführen, bei der man dann eine richtige Abwägung vornimmt. Und genau da liegt das Problem. Der Kläger hat ja eigentlich gerügt, dass die Zinsen in Höhe von 6% pro Jahr einfach zu hoch sind, verglichen mit dem Kapitalmarkt oder mit den Zinsen, die man zivilrechtlich vereinbart und natürlich auch im Vergleich zu den Nachzahlungszinsen, die jetzt nur noch 1,8% pro Jahr betragen. Er meinte also eigentlich nur, die Zinsen sind einfach unverhältnismäßig hoch. Der Senat ist dabei zu einem anderen Ergebnis gekommen. Wir haben schon gar keine passenden Vergleichsgruppen gefunden, um zu sagen, ja, da werden zwei wesentlich gleiche ungleich behandelt. Denn die Schuldner von Aussetzungszinsen sind jetzt zum Beispiel nicht mit den Schuldnern von Nachzahlungszinsen zu vergleichen. Da ist die Situation einfach eine ganz andere. Denn die Nachzahlungszinsen entstehen zum Beispiel auch dann, wenn das Finanzamt die Steuererklärung zu langsam bearbeitet. Es liegt also nicht in der Hand des Steuerpflichtigen, ob die Zinsen entstehen. Die Aussetzungszinsen demgegenüber entstehen, wenn man einen Antrag auf Aussetzung der Vollziehung stellt und sich im Rechtsbehelfsverfahren dann selbst rausstellt, dass die Steuerfestsetzung doch zutreffend war. Die Aussetzungszinsen liegen damit mehr oder weniger in der eigenen Hand des Steuerpflichtigen. Der Senat hat dann noch die Schuldner von den Aussetzungszinsen mit solchen Personen verglichen, die privat einen Zinssatz von 6% vereinbaren und auch hier keine Vergleichbarkeit gesehen, denn Zivilrecht und Steuerrecht sind einfach zwei komplett verschiedene Rechtsgebiete, die unterschiedliche Ansätze verfolgen sodass man hier eben auch keinen direkten Vergleich ziehen kann. Und dann hat der Senat noch überlegt, ob man die Personen vergleichen kann, die Aussetzungszinsen zahlen müssen, weil sie eben einen Antrag gestellt haben, und die, die keine Zinsen zahlen müssen, weil sie keinen Antrag gestellt haben. Aber auch die sind ja nicht wirklich vergleichbar, weil eine Gruppe einen Antrag gestellt hat und die andere eben nicht. Die Zinszahler haben das Schicksal dann wieder in die eigene Hand genommen. Wir haben also im Ergebnis gar keine passenden Vergleichsgruppen gefunden. Und trotzdem, quasi der Sicherheit halber, haben wir dann noch in einem zweiten Schritt geprüft, wie es denn wäre, wenn doch zwei geeignete Vergleichsgruppen da gewesen wären, die ungleich behandelt werden. Dann wäre diese Ungleichbehandlung aber nach unserer Auffassung jedenfalls gerechtfertigt. Denn es gäbe hierfür einen schlichten sachlichen Grund, und der liegt einfach darin, dass Steuerpflichtige selbst in der Hand haben, ob sie Aussetzung der Vollziehung beantragen oder nicht. Und genau das hat auch das Bundesverfassungsgericht in seinem obiter dictum herausgestellt, was ich ja eben schon mal erwähnt hatte.
Ja, ihr habt ja auch noch betont, dass nur solche Personen am Ende Aussetzungszinsen zu zahlen haben, die gerade im Rechtsbehelfsverfahren keinen Erfolg hatten. Das heißt, am Ende des Verfahrens stellt sich heraus, dass die Festsetzung von Anfang an eben zutreffend war. Und nur für solche zutreffend festgesetzten Steuern fallen dann ja Aussetzungszinsen an.
Ja, genau. Die Aussetzungszinsen treffen ja im Ergebnis nur die Steuerpflichtigen, die am Ende eines Verfahrens nicht Recht bekommen. Das heißt, sie haben dem Fiskus von Beginn an zu Recht Steuern geschuldet, und der Fiskus hat für die Zeit des Rechtsbehelfsverfahrens quasi einen Kredit gewährt. Und die Zinsen für diesen Kredit sind eben einfach sehr hoch. Aber dafür prüft der Fiskus ja nicht, wie die Banken, wie gut die Bonität der Steuerschuldner ist. Um aber auch nochmal zu dem Prüfungsschema zurückzukommen, was ich eben erwähnt habe. In diese Verhältnismäßigkeitsprüfung, auf die der Kläger mit seiner Argumentation angespielt hat, sind wir gar nicht eingegangen. Denn dazu hätte es immer einer Ungleichbehandlung von einer gewissen Intensität bedurft. Die nimmt das Bundesverfassungsgericht zum Beispiel an, wenn verschiedene Personengruppen und nicht nur Sachverhalte ungleich behandelt werden oder wenn die Schutzbereiche von mehreren Grundrechten betroffen sind. Und das haben wir einfach nicht gesehen.
Zur Abrundung des Themas kann ich noch hinweisen auf eine Entscheidung, eine weitere Entscheidung des Finanzgerichts Münster, diesmal des dritten Senats mit dem Aktenzeichen 3V2464 aus 22. In diesem Beschluss, da ging es gar nicht um ein sogenanntes Hauptsacheverfahren, sondern um einen Antrag auf Aussetzung der Vollziehung, das heißt also um einen Eilantrag. Und für einen erfolgreichen Eilantrag, da braucht man auch ein besonderes Aussetzungsinteresse. Und dieses besondere Aussetzungsinteresse, das hat der dritte Senat in seinem Beschluss abgelehnt. Das bedeutet also, dass, folgt man dieser Entscheidung des dritten Senats des Finanzgerichts Münster, Anträge im Eilrechtsschutz regelmäßig auch keine Aussicht auf Erfolg haben werden. Soweit dazu zur Abrundung. Ist jetzt in eurem Fall das letzte Wort gesprochen?
Jein. Da der Senat ja davon überzeugt war, dass die Aussetzungszinsen auch ab dem Jahr 2019 der Höhe nach verfassungsgemäß sind, haben wir die Klage zwar abgewiesen, aber wir haben die Revision zum BFH zugelassen. Zwar hat das Bundesverfassungsgericht in seinem Beschluss ja dieses obiter dictum aufgenommen, aber trotzdem liegt eben noch keine abschließende höchstrichterliche Entscheidung zu der Frage vor, ob jetzt die Aussetzungszinsen der Höhe nach verfassungsgemäß sind oder nicht. Es gibt ja auch keine Entscheidung des BFH. Also wollten wir dem Kläger schon die Chance geben, seine Auffassung auch nochmal beim BFH vorzutragen. Das dient ja dann letztlich auch der Rechtsfortbildung.
Und ist dir bekannt, ob der Kläger davon Gebrauch gemacht hat?
Ja, das hat er. Der Kläger hat die Revision beim BFH eingelegt. Die ist dort auch anhängig. Das Aktenzeichen ist uns aber aktuell noch nicht bekannt. Das dürfte aber in Kürze auf der Internetseite des BFH verfügbar sein.
Ja, danke, Vera. Viele Details zu Säumniszuschlägen, zu Aussetzungszinsen und zu Erstattungs- und Nachzahlungszinsen. Vera, vielen Dank, dass du uns dieses Themengebiet näher gebracht hast.
Sascha, ich danke dir auch, dass ich hier sein durfte und ich freue mich aufs nächste Mal.
Gut, so viel für heute vom Podcast Steuerrecht. Wir hören uns nächsten Monat wieder zur aktuellen Rechtsprechung des Finanzgerichts Münster.
Das war der Podcast Steuerrecht. Aktuelles aus dem Steuerrecht, präsentiert vom Finanzgericht Münster.